Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze Matthias Botthoff.
Hallo liebe Zuhörer und hallo Carsten. Oh Mann, habe ich mich auf diesen Podcast gefreut. Ich war geflasht am Wochenende, ganz ehrlich. Ich habe in meinem Wohnzimmer senkrecht gestanden. Ich war total begeistert von den Fights und ich kann mir gut vorstellen, dass es dir ähnlich ging, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte nur ein bisschen, da muss ich ehrlich sein, mit meiner Müdigkeit zu kämpfen. Es ist tatsächlich nach 2 Monaten keine UFC-Veranstaltung. Morgens um 4 ist es mir doch, obwohl ich eigentlich teilweise so eine Nachteule bin, ist es mir echt schwer gefallen, die Augen offen zu halten. Ich habe vorher aber noch ein wenig geschlafen. Deshalb habe ich auch nicht alles von den Prelims gesehen zum Beispiel. Aber wir haben einige Überraschungen gesehen. Wir haben vielleicht einige Dinge gesehen, die wir erwartet haben, aber trotzdem eine Überraschung waren. Stichwort Francis Ngannou. Ne? Und ich weiß auch gar nicht, wo wir da anfangen sollen.
Ja, erstmal, ich war mega happy, als es dann am Wochenende losging. Und ich habe mir tatsächlich alles angeschaut, von den Early Prelims bis bla bla, bis zum bitteren Ende. Und ich war dann morgens echt noch, ja, wie soll ich sagen, auf hochtourigen Puls. Und hatte echt noch überlegt, soll ich im Carsten noch schreiben, weil ich hatte Sonntagmorgen schon so Lust, über diese Kämpfe zu reden. Also ich war wirklich begeistert. Es war ein toller Event. Natürlich haben die Zuschauer gefehlt. Aber ich denke mal, wer so lange auf Entzug war, der hat die Kämpfe absolut genossen.
Ich fand es auch tatsächlich gar nicht mal so schlimm ohne Zuschauer. Natürlich waren dann Cormier und Rogan und Co. sehr, sehr laut in meinen Augen. Aber dass die Zuschauer gefehlt haben, finde ich, hat man gar nicht, ja, ich weiß nicht, aber es war jetzt kein Weltuntergang für mich. Ich fand's vollkommen okay, hatte ein bisschen was vom Tennis, ne, wenn man dann die Kämpfer ja, stöhnen hört und so weiter. Aber
das stimmt, ja. Und es lag aber auch an den Kämpfen, weil die Kämpfe teilweise wirklich so spannend waren. Ich war so in der Materie drin, ich war so bei den Kämpfern, dass ich es teilweise das Gefühl hatte, ich hätte die Zuschauer auch ausgeblendet.
Genau, das ist es. Ne, man hatte diesen Fokus und war so, ja, tief, man ist quasi da drin versunken und hat nur noch auf die Bewegung geschaut und so weiter. Und da hat man gar nicht mehr auf Dinge geachtet wie, oh, guck mal, da sind ja echt keine Zuschauer und so weiter. Vielleicht am Anfang, okay. Aber das kennen wir ja sowieso schon aus der UFC Fight Night in Brasilien. Das war ja Ende März, meine ich, das Event nach UFC 248 war das. Und dementsprechend fand ich es eigentlich vollkommen okay. Aber was sagst du, wo sollen wir anfangen? Ich habe von den Prelims nicht viel gesehen, deshalb würde ich sagen, erzähl du doch am besten etwas über die Prelims.
Die Prelims waren super. Allein der letzte Kampf, Donald Cowboy Cerrone gegen Anthony Pettis, das war technisch super anzuschauender Kampf. Und dafür, dass die beiden sehr gut miteinander befreundet sind, haben sie es eigentlich ganz schön besorgt. Also die haben schon richtig gut zugelangt. War ein toller Kampf. War relativ eng. Also man hätte auch Donald Cowboy Cerrone den Sieg geben können. Also ihr hört schon raus, Anthony Pettis hat gewonnen. Aber es war eine knappe Entscheidung. Das Komische bei mir halt, wenn ich diese Hintergrundinformationen habe, dass die beiden Kämpfer sich so gut kennen und so gut verstehen und zusammen auch schon trainiert haben, dann fehlt mir so das letzte bisschen an Spannung. Aber ansonsten, wie gesagt, technisch einwandfreier Fight, war toll anzusehen. Ein anderer Kampf, der mich auch begeistert hat in den Prelims, das war Jeremy Stephens gegen, wie heißt er mit Vornamen, Kelvin?
Die waren auf der Maincard, aber.
Die waren auf der Maincard, auch um Gottes Willen.
Ja klar, die kamen nach Greg Hardy.
Ach, stimmt. Dann helf mir gerade auf die Sprünge, ich muss überlegen. Wen hatten wir noch? Verdum gegen Oleinik.
Genau.
Ja, war für mich ein bisschen überraschend. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Fabricio Verdum gewinnt. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass Oleinik gewinnt. Aber gut, das ist halt auch wieder so ein Kampf. Das war ganz gut anzusehen. Die haben auch gut gekämpft, die haben sich gut besorgt. Aber wir kommen ja gleich noch auf Francis Ngannou. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Also ich wüsste nicht, wie die da überleben sollten. Also da sind die ja komplett chancenlos. Also die werden ja in dem Sport keine Zukunft mehr haben, allein schon durch das Alter bedingt. Die sind ja weit über 40, 43. Und wenn dann so ein Francis Ngannou kommt, der würde die ja komplett zerstören. Also da sehe ich jetzt keine Chance. Aber wie gesagt, die beiden waren engagiert, war ein schöner Kampf. Aber da müssen wir jetzt auch nicht weiter uns vertiefen.
Ja.
Dann hatten wir Luke gegen
Price.
Price. Ja, brutaler Kampf. Also geil. Also alles, was ein Kampfsportherz höher schlagen lässt, war auch mega spannend. Kampf auf Augenhöhe. Also die haben auch richtig, richtig hart gefightet. Ja, was will man sagen? Das sind beides vielversprechende Kämpfer. Einer musste leider verlieren. Und ich bin mal gespannt, wie die Karriere von beiden weitergeht. Ob sie da wirklich noch einen Schritt nach vorne machen können und ganz oben mitmischen. Aber es war auf alle Fälle auch ein guter Kampf. Der
Jo.
Kampf Uriah Hall gegen Jacare Souza ist ja ausgefallen. Jacare hat ja leider Covid. Und der Frauenkampf, ja gut. Was will man sagen? Man ist natürlich verwöhnt nach dem letzten spektakulären Frauenkampf, den wir gesehen haben. Von der guten Joanna und der Wiley. Das war ja wirklich ein Schlachtfest. Und dagegen wirken natürlich alle anderen Frauenkämpfe, die man sich dann anschaut, ein bisschen entschärft. Aber ansonsten, wie gesagt, für Frauen war das in Ordnung, war gut anzuschauen. Über den Sieg, ja, kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Esperanza hat gewonnen. Kann man so geben, alles in Ordnung.
Ja, ich würde
Aber
dann,
kommen wir
ja,
mal genau, kommen wir auf die wesentlichen Sachen.
genau, die Early Prelims. Nein, Spaß. Kommen wir mal zur Main Card. Da legten wir los mit Greg Hardy. Ein, ja, sehr, sehr umstrittener Kämpfer, von dem ich immer noch nicht weiß, was ich von ihm halten soll. Wir hatten es ja schon in der letzten Episode klar. Er hat auf gut Deutsch Eier bewiesen. Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, also damals mit seinem Fight gegen Alexander Volkov. Und jetzt hat er gegen Jorgan De Castro gekämpft. Er hat eine Unanimous Decision gewonnen. Ja, der Fight war jetzt in meinen Augen nichts Weltenbewegendes.
Ja, sehe ich genauso. War solider Kampf von beiden. Aber ja, man sieht halt dann schon so die ein oder andere technische Schwäche. Was man halt auf alle Fälle sagen kann, Hardy ist auf alle Fälle ein sehr starker Athlet. Er ist körperlich wirklich sehr fit. Also er bringt einige Voraussetzungen mit. Und er ist jetzt noch nicht so lange in diesem MMA-Business drin. Auch als Footballspieler habe ich mir sagen lassen, soll er wirklich gut gewesen sein. Also nicht irgend so ein Luschi, sondern wirklich ein sehr guter Spieler. Man muss halt einfach schauen, inwieweit er sich da technisch weiterentwickeln kann. Aber seine Athletik, die macht ihn halt schon stark. Also das ist auf alle Fälle seine Stärke. Und ja, De Castro ist für mich im Schwergewicht nicht richtig aufgehoben. Da gehört er eigentlich nicht hin.
Ja, hast du eigentlich ganz gut beschrieben. Es war halt ein
Zu
Fight.
klein, zu klein, zu
Ja.
dick, der müsste halt mal ein bisschen Diät machen.
Ja, das trifft halt ungelogen auf die allermeisten von Greg Hardys Gegner zu. Zu denen sagt man meistens immer, sie passen überhaupt gar nicht in die
Ja, da
UFC.
fehlt dann auch so ein bisschen die Reichweite, alles und so. Und ich weiß nicht, wenn du dann die großen Athleten anschaust, wie Overeem oder Volkov oder Francis Ngannou, die haben ja extreme Reichweite und Schlaghärte. Und da wird es für die kleinen Athleten schon ziemlich schwer.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem wirklich geilen Kampf und
Ja.
zwar Jeremy Stephens versus Calvin Kattar. Der Fight hat mich ziemlich überrascht. Ich meine, Jeremy Stephens, wir hatten bei unserer Preview-Episode, da waren wir noch nicht bei den Wayans und so weiter. Und da haben wir auch drüber geredet, wie Jeremy Stephens einen schweren Weg hatte, ne, und immer verloren hat und er macht es jetzt halt auch nicht besser. Fünf, ja doch, 5,5 Pfund über dem Maximalgewicht ist eine Hausnummer.
Ja, das ist schon viel.
Wo man natürlich sagen kann, das ist den Umständen geschuldet. Problem ist aber, dass Jeremy Stephens der Einzige ist, der sein Gewicht nicht geschafft hat. Das war schon mal gar nicht so gut für ihn. Und ich persönlich dachte dann, okay, der Typ wiegt so viel mehr, der hat jetzt einen krassen Vorteil in diesem Kampf, was ja quasi auch eigentlich der Fall gewesen ist. Oder was meistens der Fall ist. Ne, die geben nicht umsonst einen großen Teil ihrer Gage ab. Ich meine, 20% oder 30% waren es diesmal. Das passiert nicht ohne Grund. Jeremy Stephens hatte eigentlich einen Vorteil, aber hat den Kampf dann trotzdem brutal verloren.
Ja, das war schon eine brutale Nummer. Und ich frage mich halt auch immer, wenn dann jemand so ein Übergewicht hat, ist da vielleicht schon einiges schiefgelaufen in der Vorbereitung? Konnte er richtig trainieren? War er verletzt? Etc. etc. Ich mache mir dann sofort Gedanken, was ist da schiefgelaufen? Und im Kampfgeschehen konnte er einen dann auch nicht überzeugen. Er hat so verloren, wie er immer verliert, wenn er verliert. Er verliert ja, wenn er verliert, meistens richtig böse durch K.O.
Mhm. Sei es nun durch heftige Bodyshots von einem Jose Aldo oder. Ich meine, gut, gegen Zabit hat er ja einfach, ja, da ist ihm die Zeit einfach davon gelaufen.
Ja, das war ein sehr guter Kampf von ihm. Da ist er dann zum Kampfende hin auch wirklich stark gewesen.
Ja.
Aber diesmal, oder wir irren uns und wir haben halt wirklich ein Calvin Kattar gesehen, der sich halt auch nochmal echt verbessert hat, weil der Junge war wirklich gut und auch da bin ich gespannt, wie dem seine Karriere weitergeht. So viele Niederlagen hat er auch noch nicht, ich glaube 2, oder?
Ja, hat er jetzt den letzten Fight gegen Sabit verloren?
Ich glaube, 4 Niederlagen hat, glaube ich, Calvin Kattar.
Ist auch nicht mehr der Jüngste, muss man auch dazu sagen.
Aber noch nie K.O. gegangen?
32 oder sowas. Hatte zuletzt gegen Sabit verloren, da ist ihm auch einfach die Zeit davon gelaufen. Das ist halt die Sache bei Sabit. Sabit ist die ersten 2 Runden super gut, in der 3. Runde halt gar nicht mehr gut. 2 Runden reichen halt, um einen 3-Runden-Fight zu gewinnen. Ich meine, nicht umsonst stand er im Main Event und das Main Event ging nur 3 Runden. Was wäre eigentlich sonst...
Eigentlich unmöglich.
Ja. Jeder 5-Runden-Fight würde halt eindeutig enden. Entweder early für den Gegner oder halt dann spätestens über die Zeit für den Gegner. Aber ja, Calvin Kattar ist tatsächlich einer dieser unentdeckten Juwelen im Featherweight.
Ja. Ich habe den auch gar nicht so richtig auf der Kette gehabt. Klar ist mir dann eingefallen, ja, der hat den und den Kampf schon gemacht, aber gegen Jeremy Stephens hat er mich echt nochmal überrascht. Das war ein großartiges Ding, also vielversprechend, wirklich. Bin gespannt, wie es da weitergeht, ob das reicht, um nochmal einen Schritt nach vorne zu machen.
Ja, dann gab es einen kleinen Einspieler, Georges St. Pierre wird in die UFC Hall of Fame aufgenommen.
Da hätte ich jetzt jede Wette verloren, weil ich hätte definitiv gewettet, der ist da schon drin.
Ja, besser spät als nie, sagt man so schön, ne? Besser spät als nie. Ja, und dann kamen wir auch zum Co-Main-Event, Mann. Und das war auch wirklich so ein Fight, da konnte
nee,
man...
Nee, Co-Main-Event sind wir noch nicht.
Ach, stimmt.
Wir sind erst bei deinem Lieblingsfighter, Francis Ngannou.
Das war ja diese 20-Sekunden-Nummer.
Da kann man das schon mal schnell vergessen, ja.
Also ganz ehrlich, ich kann halt keine 10 Minuten über einen Kampf reden, der 20 Sekunden ging. Krasse was heißt krasse Performance? Er hat halt einen Schlag gemacht, hat ihn getroffen und hat Rosenstruck damit schlafen geschickt. Ne? War das jetzt krass gut? Er hat halt einen Treffer gelandet. Blöd es klingt.
Ich meine, wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, dass Ngannou das Ding höchstwahrscheinlich gewinnen wird. Das Einzige, was ich halt meinte bei unserer Prognose, Rosenstruik, der hat ja halt schon die Kickbox-Erfahrung und ich habe da schon gedacht, dass er ein bisschen länger durchhält. Ganz klar. Ich habe schon gedacht, dass das früh zu Ende geht, wahrscheinlich auch erste Runde, aber dass es jetzt so schnell ging und dass der gleich nach dem ersten Treffer fällt, der ist ja wie eine Bahnschranke umgegangen.
Ja,
und der war auch richtig benommen. Im ersten Moment sah das gar nicht so hart aus, aber wie der dann da gelegen hat, komplett weg.
Wie Ngannou ihn dann noch angeschaut hat.
Ja, ja.
Ja, ja. Heftig, klar, ist, was mich ein bisschen stört mittlerweile, ich bin wieder ein Ngannou-Fan geworden. Ich hatte mal ein Video gemacht vom UFC-Superstar zum Niemand, Francis Ngannou. Mhm. Und jetzt müsste man das wieder umbenennen. Jetzt müsste man ein neues Video machen. Vom UFC-Superstar zum Niemand, zum UFC-Superstar, Francis Ngannou. Weil er hat eine so geile Entwicklung hinter sich. Ich dachte wirklich, spätestens nach dem Derrick Lewis Fight, das war's mit Ngannou. Mhm. Aber er kam so stark zurück. Er braucht einen Titelkampf. Wen soll er noch besiegen? Ich schaue mir mal eben kurz das Heavyweight-Ranking der UFC an.
Ja, mach das mal. Mach das mal. Eigentlich müsste er an 3 sein, oder?
Ich meine auf 2, genau. Stipe ist Champion, das heißt, Stipe ist über allen. Auf Platz 1 ist Cormier, auf Platz 2 ist Ngannou. Auf Platz 3 ist Curtis Blaydes. Und jetzt...
Den hat er aber schon besiegt.
Genau, jetzt müssen wir mal festhalten. Er hat Curtis Blaydes 2-mal ausgenockt. Auf Platz 4, Junior Dos Santos, hat er ausgenockt. Ja. Auf Platz 5, Derrick Lewis, da hat es nie einen Kampf gegeben, erzählt mir nichts. Auf Platz 6, ein Fight gegen... Platz 6 ist Rozenstruik, hat er auch ausgenockt. Was man vielleicht machen könnte, wäre vielleicht nochmal einen Kampf gegen Derrick Lewis buchen, um quasi das wettzumachen, was sie da verkackt haben.
Ja. Aber, wäre für beide gut.
Ja. Aber je weiter runter ich gehe, dann haben wir Alexander Volkov, Alistair Overeem, Walt Harris, Shamil Abdurakhimov, Blagoj Ivanov, Alexei Oleinik, Augusto Sakai. Ja, das Heavyweight ist allgemein bestückt mit Leuten, die ich nicht, also die ich zum Beispiel gar nicht kenne. Cyril Gane, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, oder Kyrill, ja, wahrscheinlich Kyrill Gane, Garne, sagt mir zum Beispiel nichts. Da fehlt einfach da fehlt das Top-Level in dieser Division.
Und ja, und natürlich auch für einen Ngannou die Herausforderung, weil...
Eben.
Er will Stipe, ganz klar. Das Einzige, was halt das Ganze so schwierig macht, er hat halt schon gegen Stipe gekämpft und hat da verloren. Und deswegen kann sich Stipe zurückhalten, kann sich ausruhen und lässt den halt jetzt erstmal warten.
Ja, das wird es, glaube ich, nicht sein. Ich glaube, es liegt eher daran, dass Stipe auf einen nächsten Fight mit Cormier wartet, den es geben wird.
Nee, darauf wartet er nicht. DC hat er schon ein paar Mal gesagt, unterschreibt das Ding endlich, kämpft gegen mich, der lässt ja einen DC auch sappeln.
Ja, eben.
Ich weiß nicht, woran es liegt, dass Stipe im Moment nicht kämpft. Ich meine, hat er nicht mal im Interview gesagt, dass im Moment seine Fähigkeiten als Feuerwehrmann mehr gebraucht werden oder
ja,
so?
Ja, genau.
Ja gut, es ist natürlich sehr ehrenvoll, aber ärgerlich natürlich für die Schwergewichtsszene.
Ja, ich meine ganz ehrlich, Francis Ngannou hat 4 Siege in Folge. Alle 4 Kämpfe hat er in maximal 80 Sekunden sich geholt. Also ich meine ganz ehrlich, müssen wir uns mal wirklich durchlesen. Fight gegen Curtis Blaydes, Knockout nach 45 Sekunden. Fight gegen Cain Velasquez, Knockout nach 26 Sekunden. Fight gegen Junior Dos Santos, 1 Minute 11 und eben Jairzinho Rozenstruik, 20 Sekunden. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
Auf der anderen Seite ist es sehr schade für ihn, weil man könnte ja fast, wenn man jetzt Böses sagen möchte, sagen, ja, der Mann hat keine Kampferfahrung.
Ja. In wirklich tiefe Gewässer hat Stipe ihn gezogen.
Ja, und da hat ihm halt wahrscheinlich auch die Erfahrung ein bisschen gefehlt.
Ja. Naja, immerhin hatte er danach ja nochmal einen 3-Runden-Fight gegen Derrick Lewis, da hat er etwas an Erfahrung dazu gewonnen wahrscheinlich.
Ja, genau, da hätte er zwischendurch aber auch ein Bier trinken können und Zigarette rauchen.
Ja, so sieht's aus. Ne? Also Ngannou ist ein Monster, braucht halt langsam wieder neue Gegner. So ist es. Dann würde ich tatsächlich zum Co-Main-Event kommen.
Ja, sehr gerne.
Ja. Henry Cejudo versus Dominic Cruz. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, deshalb fang du am besten an.
Also ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, dass Dominic Cruz zurück ist. Super sympathischer Typ, toller Berichterstatter bei den Kämpfen. Und ich finde auch, er hat einen sehr motivierten, sehr gut austrainierten, wirklich ehrgeizigen Eindruck gemacht. Ich finde aber auch an zweiter Stelle, dass er sich in der ersten Runde noch ein bisschen schwer getan hat, vom Timing her. Und klar, Dominic Cruz ist selber jemand, der sagt, Ringrost kennt er nicht, das wäre kein Problem für ihn. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man nach so langer Zeit gegen so einen Top-Ausnahmefighter wie Henry Cejudo kämpft, da braucht man schon mal ein paar Minuten, um in den Kampf reinzukommen. Und ich finde aber, dass je länger der Kampf in der ersten Runde ging, er vom Timing her, von der Distanz her besser wurde. Und dafür, dass er so lange Pause hatte und wirklich gegen einen Ausnahmekämpfer da im Käfig stand, hat er die erste Runde nicht so schlecht gemacht. Oder wie fandst du die erste Runde?
Ja, ich sehe das in etwa so wie du. Dominic Cruz ist einfach jemand, der braucht Zeit. Der gewinnt seine Kämpfe nicht in der ersten Runde, sondern dann in der dritten, vierten und fünften. Die meisten seiner Siege hatte durch Decision, weil er natürlich unfassbar intelligent ist, seine Gegner liest und so weiter. Henry Cejudo hat ihm diese Zeit halt nicht gegeben. Wollte von Beginn an mit Leg Kicks seine Mobilität einschränken und hatte einen sehr, sehr guten Gameplan. In der zweiten Runde hat Cruz schon etwas eher den Drive in diesen Kampf gefunden. Problem ist
Find
einfach
ich auch.
dieses
hat gut angefangen in der zweiten Runde, genau. Ja.
Problem ist einfach dieses wahnsinnige Timing von einem Henry Cejudo. Henry Cejudo erkennt gute Chancen innerhalb von Millisekunden und entscheidet innerhalb von Millisekunden, ob er sie nutzt oder nicht. Wir haben beim Kampf gegen Marlon Moraes gesehen, wie intelligent Cejudo ist.
Ja.
Und das hat Henry Cejudo jetzt wieder bewiesen.
Und definitiv. Und was er auch bewiesen hat, diese stetige technische Weiterentwicklung.
Genau. Genau. Auch, dass er immer besser wird im Stand.
Ja.
Oder immer besser wurde. Er ist jetzt zurückgetreten. Dann kam dieses brutale Knie, gefolgt von sehr, sehr harten Schlägen. Und da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Early Stoppage oder nicht?
Ja und nein. In Anbetracht dessen, dass wirklich nur noch 2-3 Sekunden auf der Uhr waren, hätte ich als Kampfrichter, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, hätte ich als Kampfrichter die 2-3 Sekunden noch abgewartet.
Ja, aber kann ein Referee überhaupt nur auf die Uhrzeit gucken? Es geht da ja wirklich um die Gesundheit eines Athleten, ne? Da ist natürlich immer die Frage,
Ja, da kann ich jetzt nur von dem ausgehen, was ich halt am Fernsehen gesehen habe. Man möge mir das natürlich verzeihen. Im Ring sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Ich habe natürlich auch schon Kampfrichter gemacht. Das habe ich war schon als Trainer dabei, als Kämpfer. Mhm. Ich habe auch schon als Kampfrichter gearbeitet. Das ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, dann in der Situation blitzschnell die Entscheidung zu treffen. Ich weiß auch nicht, wie gut der Kampfrichter jetzt die Uhr im Blick hatte. Ein guter Kampfrichter hat natürlich immer die Uhr im Blick, aber wenn es so hart zur Sache geht, dann vergisst man vielleicht auch mal für einen kurzen Moment die Uhr und dann musst du natürlich in einem Bruchteil einer Sekunde eine Entscheidung treffen und deswegen ist es jetzt kein Vorwurf. Aber ich, wie gesagt, ich hätte es noch in Anbetracht dessen, dass es auch so ein wichtiger Kampf ist und er jetzt noch nicht komplett mit dem Kopf am Boden lag, sondern der Kopf nach oben war, hätte ich ihm die paar Sekunden noch gegeben.
Ja.
Aber um Gottes Willen, ich will ja jetzt nicht behaupten, dass meine Meinung die richtige ist. Das ist einfach nur jetzt ein Gefühl, was ich habe und was ich halt auch ein Gefühl, was ich hatte, als ich den Kampf gesehen habe. So, ach nee, komm, ja gut. Aber ich würde jetzt keinem einen Vorwurf machen, dass das ein Fehler war oder sonst irgendwas.
Ja.
Aber wie hättest du es entschieden? Stell dir vor, du bist Kampfrichter.
Ja,
du musst die Entscheidung treffen. Wie hättest du es entschieden?
Ich hätte den Kampf abgebrochen, ganz klar.
Okay, also, ja, ich hätte ihn kämpfen lassen.
Ja, naja, ich zum Beispiel würde davon ausgehen, dass ich nicht unbedingt weiß, jetzt sind es noch 8 Sekunden. Klar hört man dieses Klopfen, vor allem ohne Zuschauer, wird er mitbekommen haben, dass nicht mehr viel Zeit ist.
Ja.
Aber die Frage ist dann wiederum auch, hätte sich Dominic Cruz davon erholt, weil das Problem ist, als Referee machst du es nie richtig. Bei dem einen bricht er zu spät ab, bei dem anderen bricht er zu früh ab und egal wie er sich da entschieden hätte, hätte es für Diskussionen gesorgt. Hätte er den Kampf weiterlaufen lassen können, hätte man bestimmt auch darüber diskutiert, je nachdem wie der Kampf ausgegangen wäre, meine ich auch, ob er den Kampf nicht schon hätte beenden sollen. Weil das waren harte Treffer, die da Henry Cejudo landen konnte. Und ich persönlich glaube nicht, dass sich Dominic Cruz in diesem Fight komplett davon erholt hätte.
Boah, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Sagen wir mal so, ich hab zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, auch nicht das Gefühl gehabt, dass Dominic Cruz Henry Cejudo wirklich verletzen kann. Also der Henry hat schon die stärkeren und härteren Treffer gelandet und war bis zu dem Zeitpunkt auch für mich der klar bessere Kämpfer.
Ja, und so kam es, dass Henry Cejudo dann der Champion geblieben ist. Und ich bin ehrlich, das weiß man auch, ich bin großer Fan, aber für mich gehört Henry Cejudo in die Diskussion der Greatest of All Time im MMA.
Ja, gebe ich dir recht, aber dafür hätte ich gerne noch ein, zwei Titelverteidigungen von ihm gesehen, auch noch Titelverteidigungen gesehen gegen junge, hungrige Kämpfer, die danach kommen. Weil erinner dich mal, was für Titelverteidigungen ein John Jones gemacht hat, ein GSP oder ein Anderson Silva.
Das ist es. Henry Cejudo fehlt einfach die Anzahl. Er war nicht so lange dominant. Das sind jetzt ein, zwei Jahre. Oder das sind anderthalb Jahre, seitdem Henry Cejudo an der Spitze steht. Aber wenn ich mir überlege, was für besondere letzten vier Kämpfe er hatte. Demetrius Johnson, TJ Dillashaw, Marlon Moraes und eben auch Dominic Cruz. Boah. Und natürlich Goldmedaillist, ne, Double Champion, dann ist es echt schwer, dass ich nicht sage, dass Henry Cejudo einer der besten Athleten überhaupt ist.
Ja, keine Frage, ist einer der besten überhaupt. Aber jetzt speziell im MMA hätte ich persönlich halt gern noch ein, zwei Titelverteidigungen gegen junge, hungrige Nachwuchskämpfer gesehen. Dass der ohne Frage einer der besten ist, ohne Diskussion, allein diese Entwicklung vom Ringer zu so einem guten Standkämpfer. Er kann kicken, er kann boxen, er hat Kniestöße, er hat wirklich das ganze Repertoire drauf. Er hat mit Striking Top-Striker wie TJ Dillashaw geschlagen, also oder Marlon Morales. Also unglaublich, was der Mann da auf die Beine gestellt hat. Und das mit der Art und Weise, wie er gekämpft hat, schon wirklich spektakulär. Also ich gebe dir definitiv recht. Aber im Vergleich zu John Jones oder Anderson Silva oder GSP hätte ich halt gerne noch ein, zwei Titelverteidigungen gegen junge, hungrige Nachwuchskämpfer gesehen. Aber vielleicht kommt es ja noch. Wenn die UFC die richtige Summe anbietet, kommt er bestimmt zurück.
Ja. Absolut. So sieht's aus. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich einen Tweet gesehen habe. Ich schick's dir gerade eben mal über WhatsApp. Wir sind ja noch bei Cejudo und Cruz, um nochmal darauf zurückzusprechen kommen, Dominic Cruz sagte ja, dass der Referee nach Zigaretten und Alkohol gerochen hat. Schau dir mal an, was der Referee, ich meine, es ist kein Satire-Account, was er getweetet hat. Ich retweete das mal, dann könnt ihr auf meinen Twitter-Account gehen.
Me in the morning after night of drinking and smoking.
Na, und dann das Bild von Dominic Cruz. Das ist schon.
Die werden keine Freunde.
Ja.
Also schaut mal bei Carsten auf Instagram vorbei. Vielleicht haut das da mal in die Story rein. Dann könnt ihr es euch anschauen.
Also ich weiß halt echt nicht, ob es sein legitimer Account ist, aber den gibt's schon lange.
Keine Ahnung.
Das ist eine gute Frage tatsächlich, ne? Ja. Aber ja. Genau. Ja, Schade für Dominic Cruz auf jeden Fall. Das ist schade für Dominic Cruz, dass es da nicht gereicht hat. Ich bin halt nach wie vor riesen Fan von Cejudo. Jetzt ist er zurückgetreten. Ich glaube schon, er meint es ernst. Ich glaube, er denkt sich einfach, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Da gab es ja auch jetzt vor ein, zwei Jahren diesen Formel-1-Fahrer, ein deutscher Formel-1-Fahrer, der auch quasi wirklich auf den Zenit zurückgetreten ist.
Nico Rosberg.
Meine ich, ja. Und Henry Cejudo, ja, dem stehen alle Türen offen, sei es nun als Trainer, als whatever, als UFC Double Champion und Goldmedaillist, sollte er ja keine Probleme haben, in diesem Business zu bleiben.
Aber apropos Business, was ich auch interessant fand, Dana White hat ja jetzt schon gesagt, dass in Kürze da ein Titelkampf stattfinden soll.
Genau, es soll Peter Jan gegen einen anderen Kämpfer geben. Ich denke mal, es wird Aljamain Sterling. Das wäre so die schlauste Ansetzung im UFC Bantamweight. Ich denke, wir sehen Peter Jan versus Aljamain Sterling um den vakanten Gürtel im Bantamgewicht. Ist natürlich auch ärgerlich für einen Jose Aldo. Denn, wir erinnern uns, Henry Cejudo war derjenige, der den Aldo-Fight wollte. Und, mal gucken.
Ist natürlich jetzt die Frage, wer kann ausreißen, wer konnte ein Trainingscamp machen und wer ist dazu bereit, in so kurzer Zeit zu kämpfen, weil so wie sich das bei Dana White angehört hat, will der nicht lange damit warten und will das in den nächsten Wochen schon machen, ne?
Ja, wir haben ja am, 6. Juni bereits den nächsten Pay-Per-View und dort kämpft Amanda Nunes. Das heißt, entweder
fehlen noch ein paar Namen, da sind noch keine Big Fights drauf auf der Liste.
Ja, außer halt dieser Titelfight, aber es geht, ich meine, das Besondere ist Nunes, weil es ja heißt, dass sie offensichtlich aus Brasilien wieder rauskommt. Entweder wird's Vegas im UFC Apex oder es wird die berühmt-berüchtigte Fight Island, ne, auf der internationale Kämpfe stattfinden sollen. Ich meine, Peter Jan ist ja auch ein Russe. Und im Bantamgewicht haben wir, okay, die Rankings sind interessant, ne? Wir haben ja auf der auf dem Championplatz Henry Cejudo noch. Auf der 1 ist Marlon Moraes, auf der 2 Aljamain Sterling, auf der 3 Petr Yan.
Die kommen alle drei in Frage. Wobei Aljamain Sterling, lebt der in England oder in den USA?
Das ist eine gute Frage. Aber
er lebt in England.
Aber wenn sie Nunes einreisen lassen können, dann wird das bei den anderen auch kein Problem sein, denke ich.
Weißt ich frage mich ja immer nur, wie die jetzt in der letzten Zeit trainiert haben. Ob die da trainieren konnten, ob sie eingeschränkt waren. Konnten sie Sparring machen, hatten sie Trainingspartner, weil gerade im schönen England, da ist ja Land unter gerade mit dem Coronavirus. In Brasilien ist es auch sehr schwer. Auch das habe ich mitbekommen über Bekannte und Verwandte in Brasilien. Man wird es sehen. Dana White wird seine Fühler ausstrecken und schauen, welcher Kämpfer da bereit ist, gegebenenfalls auch kurzfristig den Kampf zu machen.
Ja. Dann würde ich sagen, quatschen wir mal über das Main Event.
Hammerfight.
Tony Ferguson versus Justin Gaethje.
Brutal. Also ein Rocky-Film ist ja eigentlich schon Kasperle-Theater dagegen.
Ja.
Was ein Tony Ferguson da an harten Treffern weggesteckt hat. Also ich habe wirklich jedes Mal aufgezuckt und habe gedacht, jetzt würde er K.O. gehen. Aber er hat die Schläge genommen. Das war schon wirklich spektakulär und spektakulär war auch, und ich möchte mal behaupten, da gibst du mir zu 100% recht, wir haben noch nie einen Gaethje gesehen, der so gut war, der so on point war wie Sonntagmorgen.
Ja, Justin Gaethje hat sich so unfassbar weiterentwickelt, das hat keiner erwartet. Wir haben ich habe das auch letzte Woche in diesem Podcast gesagt. Ich habe ja gesagt, es gibt diese zwei Arten von Justin Gaethje. Es gibt den wir gegen Barbosa gesehen haben. Der wild seinen Gegner überrennt einfach. Und es gibt den, den wir gegen Cerrone gesehen haben, der hat ja ein bisschen mehr überlegt. Weil wir hatten ja den Gaethje gegen Barbosa und Co., der wie ein Bulldozer einfach wild auf seine Gegner eingeschlagen hat und dann selber auch mal einen Chicken Dance gemacht hat. Wir haben eindeutig den Justin Gaethje gesehen, der ein bisschen mehr überlegt. Aber das war eine weiterentwickelte Art von ihm. Das war so Justin, unfassbar.
Ja.
Seine absolute Bestform, ein Meisterwerk hat er abgelegt im Octagon. Also da fehlen einem wirklich die Worte. Was der da abgeliefert hat, das ist quasi seine Karriere neu definiert. Er kassiert nicht mehr so viel, er selber teilt auch nicht mehr einfach so wild aus, sondern präzise, überlegt, gutes Timing und immer noch eine unfassbare Power.
Wahnsinn, auch technisch extrem sauber, wahnsinnig gute Konter, ein gutes Auge bewiesen. Und auch in jeder Situation hat er, und das hat man ja sonst vermisst bei ihm, er hat diese Übersicht bewiesen. Eine Übersicht, die sonst ein Tony Ferguson hat, hat er auch in diesem Kampf mitgebracht. Er hat jede Situation richtig einschätzen können. Er ist nicht blind reingestürzt. Er hat wirklich konzentriert, wie ein Schachspiel, seine Schläge gelandet. Er hat auch insgesamt weniger geschlagen als Tony Ferguson, aber wahnsinnig präzis, mit sehr harten Treffern, teilweise auch das Timing zwischen Oberkörper und Unterkörper, also dieses Mischen von Boxtechnik und Low-Kicks hat er super hinbekommen. Er hat für mich, und da bin ich natürlich auch ein bisschen traurig drüber, Tony Ferguson teilweise echt alt aussehen lassen.
Ja, schade.
Bisschen
für
hilflos
Tony.
Manchmal.
Ja, vor allem, also was mich wirklich hart getroffen hat, war diese letzte Szene.
Ja.
Die hat, denke ich, jeden, egal ob man Fan von Gaethje war, von Ferguson oder von gar keinem, whatever, die trifft jeden, glaube ich, ziemlich hart. Dieser Jab und dann dieses erste Kopfschütteln von Tony und dann läuft er einen Schritt weiter und schüttelt wieder den Kopf. Boah, das war schon schwer zu verdauen, bin ich ehrlich.
Ja, und die Schläge waren wirklich, wirklich, man hat es ja zu Hause klatschen gehört, jetzt wo Zuschauer nicht da waren, natürlich umso lauter. Und mittlerweile habe ich auch gelesen, dass das Jochbein von Tony Ferguson gebrochen ist. Er hat also auch wirklich einen Bruch im Gesicht. Das heißt, da hat es auch richtig eingeschlagen. Ich meine, jeder andere Kämpfer wäre wahrscheinlich schon mehrfach K.O. gegangen in diesem Kampf. Aber er hat das weggesteckt. Und ich habe mir Gedanken gemacht, woran könnte es gelegen haben. Ich habe wirklich mitgelitten. Ich habe mich gefreut für Justin Gaethje. Auf der anderen Seite war ich natürlich auch traurig für Tony Ferguson. Wir sind, du sowohl als auch ich, Fan von beiden Kämpfern. Und ich habe ja schon in unserer Prognose gesagt, ich werde auf alle Fälle traurig sein. Und egal, welcher von beiden da verliert. Und in dem Fall habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, warum hat Tony Ferguson so verloren, wie er verloren hat. Und das Erste, was mir aufgefallen war, das war der Blick, den ich, ja, das war so der Trainerblick, den ich auch bei meinen Kämpfern dann sofort einschätzen muss. Was läuft da falsch? Wo muss ich die Taktik ändern? Mir ist sofort aufgefallen, dass Tony Ferguson in allen Aktionen, die er gemacht hat, einfach vom Speed, von der Schnelligkeit her, Justin Gaethje unterlegen war.
Mhm.
Er kam mir so ein bisschen langsam und ausgelaugt vor. So die Explosivität, die er sonst hat, hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war Punkt 1, was mir aufgefallen ist. In der ersten Runde ist mir das schon aufgefallen, dass ich gedacht habe, ihm fehlt so ein bisschen der Speed. Gaethje sah explosiver aus. Dann Punkt 2 habe ich mir dann gedacht, er sah diese Explosivität, die gefehlt hat. Er sah so ein bisschen ausgelaugt aus. Also ich vermute, dass das Trainingscamp einfach zu lange und zu hart war. Ich weiß, wie das selber ist, wenn du dich auf einen Wettkampf vorbereitest und dann heißt es jetzt doch nicht Wettkampf und du musst dann nochmal 2 Wochen Training und nochmal ein paar Wochen Training. Das ist mental unheimlich anstrengend und körperlich ist es auch zehrend. Und wenn dann so eine Wettkampfdiät noch gemacht wird, auch das habe ich ganz oft hinter mir, das ist so anstrengend, das brennt dich so aus. Du verlierst auch bei jeder dieser Vorbereitungen, bei jeder dieser Wettkampfdiäten, verlierst du immer auch an Muskulatur. Du verlierst nicht nur an Fett, du verlierst nicht nur an Wasser, du verlierst fast auch immer ein bisschen an Muskulatur. Das lässt sich nicht vermeiden, durch dieses Kaloriendefizit, wenn du dich in diese Gewichtsklasse reinpresst. Das war mit Sicherheit auch ausschlaggebend, auch wenn Tony Ferguson sagt, der Weightcut wäre kein Problem gewesen. Und was ich als drittes Problem sehe, aber wie gesagt, ist auch nur meine persönliche Meinung, wenn du wochenlang dich eingestellt hast, gegen Khabib zu kämpfen, dann musst du in deinem Training den Bodenkampf trainiert haben. Du musst die Hauptzeit deines Trainings auf den Boden verlegen, weil der Kampf mit Khabib wird am Boden landen. Und da musst du Kondition am Boden mitbringen. Technik hat Tony Ferguson natürlich sowieso, aber du musst viele Stunden am Boden trainieren, um dagegen Khabib durchzuhalten. Und vielleicht hat man da auch in der Vergangenheit natürlich sich auch ganz anders auf einen ganz anderen Typen vorbereitet. Und dann kommst du gegen so einen Power-Puncher, gegen so einen Striker wie Justin Gaethje. Vielleicht bist du dann einfach auch wochenlang im falschen Trainingscamp gewesen.
Ja, das trifft es eigentlich alles sehr gut. Ich denke, es ist ein Mix. Es ist ein Mix aus, er hat sich auf Khabib vorbereitet. Es ist ein Mix aus unnötiger Weightcut, ne, für diese PR. Okay, super, aber weißt du, wie ich meine? Dementsprechend, ja, ärgerlich, aber so ist das nun mal. Dementsprechend, ja,
Ja, es ist
ist
der Fall
Gaethje.
eingetreten, den wir von Anfang an vorausgesagt haben. Wir
Genau,
haben von Anfang an gesagt, Toni kann nur verlieren.
wo man sagt, hey, warum nimmt er diesen Fight an?
Ja.
Und das ist es halt. Hätte er gewonnen, hätte man gesagt, okay, wow, er hat gewonnen, hat man erwartet. Jetzt hat er verloren und ja, weg ist sein Titelkampf. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und es ist auch mental, ist es natürlich sehr einfach für einen Justin Gaethje gewesen. Er war der Kämpfer, der relativ kurzfristig erfahren hat, dass er kämpft. Er war der Kämpfer, der von Anfang an nichts zu verlieren hatte, für den es praktisch ein Geschenk war, dass Khabib ausgefallen ist. Er war der Kämpfer, wo alle sich eigentlich so gedacht haben, na gut, jetzt müssen wir halt dann den Kampf abwarten und dann kämpft Ferguson gegen Khabib. Das heißt, irgendwie konnte er relativ relaxed in den Kampf gehen, weil hätte er verloren, kein Mensch der Welt hätte ihm irgendwelche Vorwürfe gemacht. Jeder hätte gesagt, ja, das haben wir uns ja so gedacht.
Genau.
Und er kam auch unheimlich entspannt, fokussiert, konzentriert, explosiv in den Kampf rein. Also da hat echt alles gepasst. Und ja, man kann ihm nur gratulieren zu diesem Meisterstück.
Exakt. Und so sieht's aus. Das war die UFC 249. Wir haben, wenn die Podcast-Episode hochgeladen wird, haben wir Dienstag. Das heißt, wir haben für alle, die es noch nicht wussten, Donnerstag ab 3 Uhr morgens läuft auf The Zone das nächste UFC-Event.
Hurra!
Wir haben vom Mittwoch auf Donnerstag Nacht eine UFC Fight Night.
Hurra!
Eine, ja, grundsolide Fight Night. Ich nenne einfach mal die Main Card und da können wir auch ein bisschen drüber sprechen. Wir haben im Main Event Anthony Smith gegen Glover Teixeira. Wir haben Ben Rothwell versus Ovince St. Preux. Wir haben Alexander Hernandez versus Drew Dober, Ricky Simon versus Ray Borg und Carl Robertson versus Marvin Vettori.
Also die ersten vier Kämpfe, da sagen mir alle Kämpfer was. Da finde ich auch alle Kämpfer sehr gut. Aber die letzte Paarung, ehrlich gesagt, da habe ich jetzt keine Kämpfer vor Augen, wer das ist.
Naja, Marvin Vettori hat eine ja, Split Decision Niederlage im April 2018 gegen Israel Adesanya gehabt. Er hat durch
Ah,
Split
okay, ist dann
Decision
schon ein bisschen
gegen,
her, ja.
ja, aber er hat auf jeden Fall nur durch Split Decision gegen Adesanya verloren. Carl Robertson hat zuletzt gegen, ja, auch, oh, er hat auch schon mal gegen Glover Teixeira gekämpft. Schon ein bisschen was dabei in der UFC, hat wenige Kämpfe aber nur. Er ist jetzt seit, okay, er kam durch die Contender Series in die UFC, ist seit 2017 dabei und hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 UFC-Fights gemacht.
Ja. Ist okay, ungefähr zwei
Davon,
pro Jahr.
das waren auch gegen Fighter, die man nicht kennt. Roman Kopylov, Wellington Turman,
Nee, sagt mir nichts.
sagt mir auch nichts, bin ich ehrlich.
Deswegen
Ja.
kommen wir lieber zum Main Event.
Ja, Weil ich bin auch ehrlich, ne, Ben Rothwell, schön und gut, aber pff, ist jetzt kein Highlight, ne? Hat auch schon seine Jahre
Ja.
auf dem Buckel und hat auch schon seine Schlachten hinter sich. Dementsprechend. In den Prelims haben wir übrigens einen Andrei Arlovski. Ne? Für alle.
Der stirbt auch nicht mehr. Also der.
Der kämpft bis er in Rente geht bei der UFC.
Und auch relativ oft, ne?
Ja, ich meine, solange er nicht so eine Scheiße baut wie BJ Penn und solange er hier und da ja wenigstens mal gewinnt, ne? Ich meine, im Juli 2019 hat Arlovski gegen Ben Rothwell sogar gewonnen und dann immer mal wieder verloren, verloren, gewonnen, gewonnen. Also ja, Arlovski, den kriegst du halt irgendwie nicht weg. Der gehört zum UFC-Inventar.
Den kenne ich auch schon ewig, ehrlich. Die kennen die damals, wer sich noch daran erinnern kann, als der Champion war, war der echt brutal. Das war voll der Killer. Da hatte ich ja richtig Angst vor dem. Da hat er noch so einen Vampir-Zahnschutz gehabt und teilweise lange Haare und war ja da echt eine echte Hausnummer. Da hatte ich das Gefühl, der wäre unbesiegbar. Aber du siehst, irgendwann ändern sich halt die Zeiten und dann kommen junge, neue Athleten nach und der Topmann wird älter und älter und älter. Und anscheinend ist es dann doch so, dass gerade so Sachen wie die Reaktion, die Schnelligkeit, die Explosivität, die Kraft etc., das kannst du halt nicht über die ganzen Jahre halten. Und dann, ja, warum kämpfen die noch? Wahrscheinlich wegen Geld?
Ja, vermutlich. Oder weil es ihm Spaß macht. Also ich glaube, bei
Beides
Arlovski,
vielleicht ein bisschen, ja.
ja, es wird ein Mix sein. Ihm gefällt es, glaube ich. Es ist für ihn Alltag, vermutlich, oft zu trainieren und so weiter. Und er wird bestimmt auch gar nicht so schlecht bezahlt. Ja, dann sprechen wir einfach mal über das Main Event. Anthony Smith gegen Glover Teixeira. Ja. Anthony Smith hatte zuletzt einen Fight gegen Alexander Gustafsson. Das war im Juni 2019. Das war Anthony Smiths letzter Fight. Davor gegen John Jones verloren. Gegen Gustafsson, wie eben gesagt, gewonnen.
Dominant
Ist,
gewonnen gegen Gustafsson, ne?
ja, kämpft jetzt wieder gegen den 40-jährigen Glover Teixeira.
Der auch
Was ist jetzt?
eine brutale Karriere hinter sich hat, aber
Ja, aber
man
es.
auch das Gefühl hat, obwohl die letzten Kämpfe hat er gewonnen, ne?
Ja, gegen Nikita Krylov, ein Split Decision. Gegen John Kutselaba, den kennen wir noch hier, den Antäuscher, ne, dass er wackelige Beine hat. Und gegen Carl Robertson, der auch auf der Maincard steht. Ja, schwierig, ne? Ich meine, Teixeira ist halt auch schon seine 40 Jahre. Es sind coole Fights. Ich denke, da wird es schon knallen, aber die Kämpfe werden jetzt nichts bewegen oder so, ne?
Ja, das ist halt das Ding bei so einer Fight Night. Es sind letztendlich gute Kämpfe, aber es wird sich jetzt keiner groß besser positionieren können. Anthony Smith hat seinen Titelshot gehabt. Wann er den wieder kriegt, das steht in Sternen, wahrscheinlich erstmal nicht. Da stehen andere vor ihm. Und ich sehe da in Zukunft, wie gesagt, keine Wiederholung vom John Jones Kampf für ihn. Dafür waren seine Mitstreiter wie Thiago Silva, Dominic Reyes einfach zu gut oder besser als er. Und Jan Blachowicz, der wird wahrscheinlich der Nächste sein, der dann John Jones vor die Flinte bekommt.
Ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch diese Podcast-Episode. Es hat mir Spaß gemacht, über die UFC 249 zu reden. Hat mir auch Spaß gemacht, auf die nächste Fight Night schon mal vorzublicken. Es ist, wie gesagt, Mittwoch auf Donnerstag ab 3 Uhr. Wie
Und was
immer.
haben wir dann? Wir haben ja dann gleich Samstag auch wieder ein Event.
Genau.
Was haben wir da für Kämpfe? Wir machten damit. Ich glaube, Alistair Overeem, ne?
Genau. Samstag drauf. Das heißt, quasi Mittwoch ein Event und dann Samstag wieder ein Event. Dort haben wir dann Wall Terrace versus Alistair Overeem, Edson Barboza gegen Dan Ige.
Wow, das Barbosa und Overeem sehe ich natürlich gerne. Da bin ich auch
Ja.
riesen Fan von.
Wir
Kann man
haben
sich auf jeden Fall antun.
Song Yadong gegen Marlon Vera, Christoph
Ach, der
Jotko.
Song Yadong, der ist gar nicht schlecht. Der macht auch Spaß zu gucken.
Ja, so sieht's
Also haben
aus.
wir auf alle Fälle dann nächste Woche einiges, worüber wir sprechen können.
Oh
Und
ja.
vielleicht ist ja der ein oder andere spektakuläre Fight dabei. Ich brenne jedenfalls drauf, ich werde sie mir alle angucken. Ich bin ja, wie gesagt, 2 Monate auf Entzug gewesen. Deswegen, ja, hervorragend, dass ich jetzt meine Gelüste befriedigen kann.
Ja, so sieht's aus. Ich freue mich drauf. Mittwoch und Samstag, wie gesagt, UFC. Matze, Schlusswort gehört dir.
Ja, meine lieben Zuhörer, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Lasst ruhig mal einen Kommentar da und Support, ja, ist kein Mord. Ich freue mich schon wieder, wenn es dann in einer Woche weitergeht. Ich wünsche euch eine schöne, gesunde Woche und ja, vielen Dank fürs Zuhören.